Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Britta Bürger. Schönen guten Morgen. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro, Küche und Bad. Alles auf nur 6,4 Quadratmetern. Mein heutiger Gast hat die kleinste Butze Deutschlands entworfen. Mietkosten 100 Euro. Der Berliner Architekt Wanbo Lemenzel ist heute bei uns im Gespräch. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Wie viel Platz braucht ein Mensch zum guten Leben? Wirklich nur 6,4 Quadratmeter?
Diese Frage wird mir natürlich immer wieder gerne gestellt. Und ich antworte sehr gerne mit einer Gegenfrage. Wie viel Kalorien braucht ein gutes Essen?
1000?
Ist es so? Oder besser gesagt, ein leckeres Essen? Also man kann auf diese Frage so nicht antworten. Und die Frage ist auch nicht korrekt. Weil ob ein Essen gut schmeckt, wie man es isst, in welcher Gesellschaft, wer es kocht, mit welchen Rezepten man das macht, das sind eigentlich die entscheidenden Fragen. Und nicht, wie viele Kilokalorien ein Essen hat oder wie viel Quadratmeter braucht ein Bett für guten Sex. Das kann man mit Quadratmeter nicht beantworten. Das eine hat mit dem anderen nur bedingt was zu tun. Und ich behaupte mal, es braucht drei Sachen, damit man sich wohlfühlt, und da tauchen Quadratmeter nicht auf. Das erste ist, dass man freiwillig dort ist, wo man ist. Ne? Und das zweite ist, dass jeder Mensch seinen eigenen Rückzugsraum hat. Der muss nicht groß sein, aber jeder Mensch braucht einen Ort, wo man die Tür hinter sich zumachen kann und dann machen kann, was er oder sie will, inklusive Kochen und auch Baden und auf Klo gehen. Das muss man sehr, sehr autonom selber entscheiden können, dann fühlt man sich wohl. Und das dritte ist Zugang zur Gemeinschaft, möglichst in der Nähe. Also entweder gibt es ein großes Wohnzimmer oder eine Gemeinschaftsküche oder eine Kneipe um die Ecke, wo man halt mal auch fragen kann, so hey, wie war nochmal das Passwort von dem WLAN hier?
Also was kann man in dieser kleinen Hütte alles machen?
In der kleinen Hütte kann man erstmal versuchen, sich selbst zu sein. Das fängt damit an, dass man nicht so viele Kosten hat. Das ist ganz entscheidend. Also kleine Apartments sind ja keine Neuheit. In Hongkong und in London ist es ja normal oder in Manhattan, dass man sehr klein lebt. Der Unterschied ist nur, wenn du klein lebst in San Francisco, aber $3000 zahlst, dann bist du nicht selbstbestimmt, sondern bist total in den Klauen der Kreditindustrie, Zwänge, Druck, das alles macht aus dir ein Monster. Und das Schöne an der 100-Euro-Wohnung ist, dass sie halt nur 100 Euro Miete kostet. Das heißt, du hast so viel Geld auf einmal über, um herauszufinden, wer du bist.
Wir werden uns noch genauer in diesem Häuschen, in dieser Hütte umgucken und natürlich auch mit ihren Möbeln befassen. Hartz IV Designermöbel zum selber bauen. Eine Stunde im Gespräch mit Wanbo Lemenzel. Raum ist in der kleinsten Hütte, wusste schon Schiller. Gerade mal 6,4 Quadratmeter hat die 100-Euro-Wohnung, die der Berliner Architekt Wanbo Lemenzel entworfen hat, ein sogenanntes Tiny House. Wie sind Sie überhaupt auf diese Idee gekommen, so ein kleines Haus, so eine kleine Wohnung zu entwerfen?
Man muss dazu sagen, dass ich jetzt nicht so ein Fetischist bin oder so. Ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sich so in kleine Kästen reinbegeben oder in Lack und Leder einkleiden und sagen, ja, ich beschneide mich selbst und das ist irgendwie geil. Nein, es geht einfach ganz klar um die Immobilien, um den Immobilienwahnsinn. Wir erleben ja eine Zeit, wo das wirklich sehr, sehr unsicher ist, wo man eigentlich bleibt, ne? wenn das so weitergeht. Also eigentlich müssen wir alle mehr Geld verdienen und mehr Karriere machen und mehr wachsen und diesen ganzen Kapitalismus-Wahnsinn mitmachen, um überhaupt in der Stadt bleiben zu dürfen. Und es gibt tatsächlich keine Antwort, weder von der Politik noch von der Immobilienwelt, wie das in 5 Jahren aussehen soll, ne? Also ja, es ist eigentlich sehr bedrückend.
An was für Bewohner haben Sie denn zunächst gedacht?
Bewohner für die Stadt?
Für die 100-Euro-Wohnung, 6,4 Quadratmeter.
Naja, wir arbeiten ja viel mit Geflüchteten und mit Obdachlosen und mit alleinerziehenden Müttern und Senioren zusammen. Und wir wissen, dass 100 Euro sich wirklich jeder Mensch leisten kann. Auch wirklich die ganz prekär unter der Brücke leben, 100 Euro kriegen die hin. Ne? Allein durch Betteln kommt man so auf 200, 300 Euro im Monat. Also 100 Euro ist so ein symbolischer Beitrag, der eigentlich im Grunde genommen fast nichts ist. Und eigentlich geht es mir um das bedingungslose Grundwohnen, dass jeder Mensch das Recht hat, mitten in der Stadt zu sein, ohne dass er das groß im Portemonnaie spürt. Das ist eigentlich mein Ziel. Und ich denke, jeder sollte ein Anrecht haben auf die 100-Euro-Wohnung oder auf die Stadt, besser gesagt. Nicht nur reiche Leute oder Privilegierte oder Leute mit guten Kontakten, sondern jeder Mensch. Und das wird auch jeder Soziologe bestätigen, dass die Durchmischung eigentlich die Attraktivität einer Innenstadt ausmacht. Also wenn da jetzt nur noch Banker sind oder nur noch Reiche oder nur noch Lehrerinnen und Lehrer oder so. Das ist nicht die Durchmischung, die eine Stadt braucht.
Ist das jetzt eine ernsthafte Wohnalternative, weil es eben diesen Wohnungsmangel gibt? Oder ist es mehr ein Modell und ein Experiment und ein Denkanstoß, um was weiterzuentwickeln?
Es ist ein, wie soll ich sagen, ein konstruktiver Beitrag von mir, in dem man auch wohnen kann. Es ist sozusagen ein Denkanstoß mit Matratze. Also man kann die 100-Euro-Wohnung und die Tiny Houses, die wir bauen und entwickeln, als Denkanstoß betrachten. Man kann aber auch einfach da reinsteigen und gleich drin wohnen. Ja, also es ist sozusagen ein Realexperiment in Echtzeit. Wir fragen öffentlich, ist es möglich, kleiner zu wohnen und dafür günstiger? Und wenn man sich diese Frage stellt, muss man ja irgendwo sitzen in einem Raum, dann kann man auch gleich diese laborähnlichen Gebilde auch gleich nutzen, um zu übernachten.
Das haben Leute ja gerade gemacht in Berlin auf dem Grundstück der Urania. Gibt es gerade ein Tiny House Festival? Dort kann man in solchen Häuschen Probe wohnen. Wie haben die Leute das denn erlebt, die das gemacht haben?
Die Reaktionen sind erstaunlich positiv. Wir arbeiten noch so mit so kleinen Kinderkrankheiten, wie zum Beispiel, dass der Strom manchmal nachts ausfällt oder das Wasser, habe ich gestern Abend gemerkt, wurde abgestellt. Also wir bekommen Strom und Wasser von der Urania. Urania ist ja dieses bekannte Kulturzentrum hier am Wittenbergplatz in Berlin. Und auf dem Vorplatz, wo jetzt gerade nichts ist, weil Sommerpause ist, haben wir die Erlaubnis bekommen, Tiny Häuser einzustellen. Tiny House ist eine Hütte auf Rädern, maximal so 10 Quadratmeter groß. Und da stehen jetzt im Moment 5. Und wir haben die so dorfähnlich zusammengestellt. Und da leben und arbeiten verschiedene Menschen. Also im Moment ist da so ein Programmierer aus Kopenhagen in dem sogenannten Tiny Temple Tiny House. Und Dane, das ist so ein Geschäftsführer von einer kleinen Kaffeekette, übrigens auch aus Dänemark, komischerweise, der zieht heute ein in ein Tiny House in unser Dorf, weil irgendeine Kaffeemesse ist in Berlin.
Als Alternative zum Hotel?
Naja, es ist wirklich schlimm. Also wenn Messezeiten sind, jetzt ist ja gerade die IFA in Berlin.
Funkausstellung,
genau. Also die Hotelbranche, die flippt aus. Also die rufen Fantasiepreise auf. In Köln ist es auch so, bei den großen Messen, da kostet ein Hotelzimmer 600 Euro. Und da ist man natürlich bei uns ganz froh, wenn man da irgendwie 10 Euro nur zahlt.
Aber nochmal die Frage zu dem Programmierer aus Kopenhagen. Was erzählt der? Was erlebt der da in dieser Beschränkung?
Der ist erst seit 2 Tagen da. Da weiß ich noch nicht so viel. Aber ich kann Ihnen sagen, was der Fernando erzählt hat. Der ist aus Barcelona, arbeitet für Nike. Also ist so ein Marketing-Manager, ein 23-jähriger junger Typ. Ich würde ihn kategorisieren als urbanen Nomaden. Das ist irgendwie so ein Typ von Mensch, den es in jeder Stadt gibt. Also früher hätte man die Backpacker genannt, ne? Oder weiß nicht, Leute, die gerne reisen, oder Kosmopoliten hätte man die vielleicht genannt. Das sind Leute, die wahnsinnig gut vernetzt sind, die reisen, die bleiben nicht länger als 2-3 Monate an einem Ort und ziehen dann weiter. Die haben nicht viel, haben so einen kleinen Koffer und haben einen Laptop und ein iPad und ein Aufladekabel, das war's.
Das klingt aber auch ein bisschen so nach schöner neuer Single-Welt. Wie könnte man denn diese Kleinstraumwohnungen auch erweitern für Familien oder für Leute, die gerne Freunde um sich haben?
Das muss man ganz klar sagen, dass die Tiny Häuser für Großfamilien keine Lösung sind. Es sei denn, man baut 3-4 Stück und stellt sie dann so im Kreis.
Kleinfamilien,
ja. Also eine Adele war da mit ihrem Sohn, der ist 8, in einem Tiny House zu zweit. Ja, und die fand das irgendwie toll. Aber ich denke, das ist so eine Typfrage. Also ich würde schon behaupten, dass eine Familie schon irgendwie einen geschützteren Raum braucht. Ja, und für diesen Fall hat mein Verein, Tiny House University, einen Neubau entwickelt. Den nennen wir Co-Being House. Das ist ein Typenbau, nennt man das auch. Das heißt, das kann man überall hinbauen, das ist modular. Und da gibt es halt mehrere kleinere Zimmer, die man zusammen koppeln kann. Wie so eine Perlenkette kann man, je nachdem wie viele Zimmer man braucht, einfach ganz viele aneinander reihen. Und in der Mitte gibt es einen Gemeinschaftsbereich, den man sich teilt mit anderen Familien oder mit Studenten oder mit Rentnern oder wem auch immer. Und das Co-Being House, das ist eher eine Lösung für Leute, die länger an einem Ort leben wollen.
Deutschland ist bekannt für seine komplizierten Bauvorschriften. Eben der Zugang zu Strom, Wasser, Abwasser, Müllabfuhr, das muss alles geregelt sein. Wo könnten die Häuschen derzeit denn überhaupt aufgestellt werden?
Im Moment ist das eine absolute Grauzone. Ja, aber ich bin ganz optimistisch, dass sich das in den nächsten 4 bis 5 Jahren ändert. Es gibt nämlich eine ganz große Tiny House Bewegung in Deutschland, also überall auf der Welt, vor allem aber in Deutschland und in Europa. Und jeden Monat werden 3 bis 10 Tiny Häuser produziert und verkauft. Tchibo ist ja auch schon ins Geschäft eingestiegen. Also es ist ein Mainstream geworden. Und ich denke, so ähnlich wie wir heute mit den Lastenrädern, ja, du bist ja kein Exot mehr, wenn du ein Lastenrad hast, so ähnlich wird es auch in 5 Jahren sein, dass es normal ist, dass jeder 5. ein Tiny House hat. Und dann muss die Gesetzgebung sich natürlich beugen. Und ich kämpfe für den türkisen Parkausweis, der besagt, dass Menschen mit Tiny House, die sich hauptsächlich dafür einsetzen, einen Beitrag zu leisten für den sozialen Frieden in der Nachbarschaft, dass die mit ihrem Tiny House erstmal überall kostenfrei parken können. So ähnlich wie ja Hebammen auch mit ihrem Auto überall parken können oder Feuerwehrleute, die müssen ja nicht einen Parkplatz suchen und einen Parkschein ziehen, um ein Feuer zu löschen. Und so ähnlich sollen Tiny Häusler, die vornehmlich ihr Tiny House nutzen, um anderen Menschen in der Nachbarschaft zu helfen, auch überall stehen dürfen.
Das waren jetzt echt für die erste Runde schon richtig viele Ideen. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Van Bohle-Menzel. Der Berliner Architekt Van Bohle-Menzel ist 1977 in Laos geboren und als 2-Jähriger mit seinen Eltern nach Deutschland geflohen. Van Bo, bleiben wir kurz in Laos. Wie haben Ihre Eltern dort gelebt? Wo und wie?
Naja, man sieht ja jetzt im Moment auch Bilder aus Laos. Da gibt es ja diese großen Katastrophen. Ein Staudamm ist gebrochen und also es ist ganz schlimm. Und die Hütten, diese Holzhütten, die aufgestellt sind, die man so in den Bildern sieht, so ähnlich haben die gelebt. Also in Paxé haben sie schon auch in einem steinernen Haus gewohnt. Aber es ist sehr, sehr dörflich. Die Straße war da noch nicht geteert. Und ich würde mal sagen, sie waren arm, aber glücklich.
Was haben die gearbeitet?
Mein Vater war Elektriker und meine Mutter war Schneiderin.
Warum haben die Eltern sich damals entschieden, nach Deutschland auszuwandern?
Der Vietnamkrieg war ja dort, ne? Zu der Zeit. Und Vietnam ist ja nebenan. Und der Kommunismus als Ideologie hat sich da ausgebreitet. Ne? China wurde dann so ganz stark und das hat ganz viel Druck ausgeübt. Und Laos wurde dann irgendwann auch kommunistisch. Und mein Vater berichtet mir, dass er manchmal zu solchen Meetings gehen musste und in einer Partei eintreten musste. Und er durfte auf einmal nicht mehr seinen Elektrikerladen da so machen, wie er wollte. Und das hat ihn einfach Angst eingejagt. Also es war wirklich so eine Umbruchssituation, so eine Aufbruchssituation. Ganz viele haben sich überlegt, okay, das so kann es nicht mehr weitergehen. Wir müssen irgendwas tun. Und ganz viele sind dann ausgewandert. Die sogenannten Boat People, so nennt man die auch, aufs Schiff rauf und einfach weg. Und Thailand ist ja gleich nebenan und Thailand ist nicht kommunistisch. Viele sind erstmal rüber nach Thailand, so auch meine Eltern, mit einer Schleuserbande natürlich. Und das sind wirklich filmreife Geschichten, die meine Eltern mir da erzählt haben im Nachhinein. Ich kann mich natürlich nicht daran erinnern, weil ich war da noch gar nicht auf der Welt. Ich bin nämlich nicht in Laos geboren, sondern kurz danach, nachdem meine Eltern Laos verlassen haben, im Flüchtlingsheim in Nong Khai in Thailand. Da bin ich auf die Welt gekommen. Ich bin in Thailand geboren, ne? Dort sind wir 2 Jahre lang geblieben und haben dann den Zuschlag bekommen, nach Europa weiter reisen zu dürfen, nach Deutschland. Und da war ich dann in Oberfranken, in Kulmbach bin ich untergekommen, im Asylheim, welches da in so einer katholischen Kirche untergebracht war. Und unser Nachbar war übrigens Thomas Gottschalk. Ach, und der kam auch und hat geholfen da in dem Flüchtlingsheim. Und ja.
Wie haben Ihre Eltern Ihnen denn diese Flucht im Nachhinein dann vermittelt? Also wurde da immer gleich von Ihrer Erinnerung an offen drüber gesprochen? Mussten Sie da bohren?
Mir wurde bewusst, also als Kind hat mich das natürlich alles nicht interessiert. Jetzt erst, wo vor allem spätestens seit 2015, seit der großen Migrationskrise, beschäftige ich mich intensiv damit, mit der Frage, warum verlassen eigentlich Menschen ihre Heimatländer? Vor allem, wenn man Kinder hat, Kleinkinder, ist das schon auch nochmal brisanter. Und jetzt habe ich ja selber 2-Jährige, also die sind jetzt mittlerweile 4 und 2 Jahre alt. Und als meine Mutter damals mich gepackt hat, also meinen Bruder gepackt hat, da war er 2 und dann war sie ja hochschwanger. Wenn ich mir das vorstelle, meine Frau, die hochschwanger war, ich müsste Deutschland jetzt nochmal verlassen und dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwo hin, wo es sicher ist, nach Holland oder wo ist es hier noch sicher? Ich weiß nicht, wo ist es denn noch sicher? Liechtenstein. Ich müsste nach Liechtenstein flüchten. Wie würde das aussehen? Oder nee, Liechtenstein ist so nah dran. Ich müsste irgendwie übers Meer rüber, irgendwie nach Chile oder so. Das treibt mir manchmal so die Tränen in die Augen, ne? Wenn ich da die Nachrichten sehe, was diese vielen, vielen Menschen erleiden müssen, ja, jeden Tag. Und viele bleiben ja auch auf der Strecke. Und das ist meinen Verwandten und Bekannten auch passiert. Ne? Die sind auf der Strecke geblieben, einige sind auch gestorben. Das ist sehr, sehr traurig, was da gerade alles passiert. Und meine Eltern reden natürlich überhaupt nicht gern darüber. Und ich habe die These, dass eigentlich alle, die irgendwie migriert sind, mit so einer Geschichte, dass sie alle traumatisiert sind.
Wie hat Ihre Familie in Deutschland Fuß gefasst? Wer oder was hat dabei geholfen?
Arbeit hilft. Na, mein Vater hat dann bei so einer Firma, Dressin hieß die früher, als Gabelstaplerfahrer gearbeitet. Meine Mutter hat Tapes gerollt. Also damals gab es noch diese VHS-Kassetten. Da hat sie dann Nachtschicht, Rekordarbeiter in den Fabriken gesessen und diese Tapes, diese Spulen gerollt. Und sie kam dann abends immer mit so kleinen Kärtchen. Ich weiß gar nicht, was das war. Ich war da 5, 6 Jahre alt und kam dann immer nach Hause mit solchen kleinen Kärtchen. Meinte, ja, jetzt alle noch mal eine Stunde zusammen. Wir müssen diese Kärtchen ausfüllen. Das waren irgendwelche Bonuskarten und irgendwelche, keine Ahnung, was das war. Und wenn man die ausgefüllt hat, hat sie dann irgendwie so ein paar Mark noch mal extra Bonus bekommen. Das heißt, alle haben geholfen, um irgendwie, ne, dass wir einfach an diesem Wohlstand teilnehmen dürfen in Deutschland. Und jetzt sind wir nicht mehr so prekär.
Sie sind in Berlin-Wedding zur Schule gegangen, damals ein Arbeiter, Migrantenbezirk. Haben Sie
immer
sich,
noch?
Ja, naja.
Oder nicht mehr so richtig.
Es kippt schon ein bisschen, oder?
Die Hipster arbeiten auch.
Genau.
Ja. Haben sind Sie ja auch migriert aus Schwaben. sind auch Migranten, schwäbische Migranten.
Haben Sie sich dort selbstverständlich zugehörig gefühlt in der Schule oder wurde Ihnen signalisiert, du bist anders?
Ich war in der Humboldt-Grundschule und die hatte einen wahnsinnig interessanten pädagogischen Ansatz. So ein bisschen zwanghaft, aber irgendwie auch interessant. Und zwar haben die gesagt, jeder Mensch muss ein Instrument lernen. Also wirklich jeder. Niemand durfte instrumentlos durch die Grundschulausbildung. Und ich wusste gar nicht, was das ist, ein Instrument. Und habe dann einfach so aus Jux, ja, um zu protestieren, habe ich mir irgendein Instrument ausgedacht, wo ich dachte, das werden die bestimmt nicht haben im Angebot. Habe gesagt, Schlagzeug.
Und?
Die haben mir tatsächlich einen Schlagzeuglehrer dann organisiert. Mhm. Und dann habe ich, wurde ich Drummer und habe eine Band gegründet und habe Konzerte gemacht. Und das hat mir so viel geholfen in meinem Leben, rhythmisch zu denken. Ne? Als Architekt muss man ja auch Fassaden und so weiter, das pure Rhythmus, Raster und so weiter. Mir hat das sehr geholfen, dieser Zwang, ein Instrument lernen zu müssen. Und über die Musik, ja, über die universelle Sprache des Rhythmus und der Musik, hat die Schule das tatsächlich geschafft, diese vielen Probleme, die es gibt, wenn so verschiedene Kulturen zusammenkommen, zu rhythmisieren oder zu bändigen oder zu harmonisieren.
Hat dieses Interesse an der Musik Sie dann auch zum Radio gebracht? Sie waren mal Moderator beim Berliner Sender KISS FM.
Genau, ich habe, eigentlich war es eher das Rappen. Ich war dann viele Jahre als Jugendlicher in der Hip-Hop-Szene aktiv. Damals stand ja noch die Mauer und dann ist sie gefallen und dann gab es auch eine Vereinigung von so verschiedenen Hip-Hop-Szenen in ganz Deutschland. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne daran zurück, vor allem in Chemnitz. Chemnitz ist ja heute eher so negativ in den Schlagzeilen. Da gab es eine große Hip-Hop-Szene und wir haben uns alle vernetzt. Ne? Chemnitz, Dresden, Leipzig. Der Hip-Hop, der Rap hat uns zusammengebracht und da hat die Herkunft gar keine Rolle gespielt. Und durch den Rap und durch die Hip-Hop-Jugendbewegung bin ich dann ins Radio gekommen. Ich habe eine Hip-Hop-Sendung gemacht bei KISS FM.
Wie sind Sie, Van Bole-Menzel, dazu gekommen, Architektur zu studieren?
Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich hatte ja auch Abitur gemacht und habe das einfach nicht entschieden, sondern es haben meine Eltern irgendwie einfach so mitgemacht. Die wussten auch nicht so ganz genau, was das ist. Ich bin auch damals in der Schule zu allen Programmpunkten gegangen, was auf dem Stundenplan stand. Förderunterricht Deutsch, Förderunterricht Englisch, Latein, Religionsunterricht. Ich saß dann im katholischen Unterricht jahrelang und irgendwann habe ich dann meinen Religionslehrer gefragt, sagen Sie bitte, warum muss ich eigentlich hier sitzen? Ich bin gar kein Christ. Meinte, nee, müssen Sie auch nicht. Ich dachte, Sie sitzen freiwillig hier. Nein, es steht doch im Stundenplan.
Die Mutter Buddhistin.
Genau, also ich habe einfach alles mitgemacht. Ne? Mhm. Und als dann die Frage stand, okay, was studieren Sie, habe ich einfach das Erstbeste angekreuzt, A wie Architektur. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht.
Aber waren Sie geschickt im Umgang mit, sagen wir, Werkzeugen?
Überhaupt nicht. Ich mochte Werkzeuge nicht. Ich mochte nichts, was irgendwie was mit Handwerk zu tun hat. Ich hatte zwei linke Hände. Ich war eher so der der vorlaute Clown, ne? Der so sich nach vorne stellt und irgendwas erzählt. So ein Bühnenmensch bin ich eigentlich eher, ne? Und nicht so sehr so der Handwerkertyp. Und das hat sich aber erst dann geändert vor ungefähr vor sieben Jahren bei einem Kurs an der Volkshochschule. Da habe ich dann so einen Kurs gebucht, Tischlern für Anfänger, weil ich doch irgendwie dann so Minderwertigkeitskomplexe entwickelt hatte. Ich habe mich da frisch verliebt und das Mädchen hat mich darum gebeten, ein Küchenregal an die Wand anzubringen. Ich habe es versucht und bin gescheitert und dachte mir, oh Mann, was bin ich für ein Mann? Ich kann doch nicht mal ein Küchenregal an die Wand bringen und habe dann diesen Kurs gebucht. Und raus kamen die Hartz-IV-Möbel dabei nach diesem Kurs an der Volkshochschule.
Hartz-IV-Möbel, das hat Erklärungsbedarf.
Ja, ich beschäftige mich viel mit Design, mit Möbeldesign. Ich arbeite oder war festangestellt bei einer Designerfirma, die halt sich viel auch mit Produktdesign und Designermöbeln beschäftigt. Und ich habe beobachtet, dass es dort irgendwie Probleme gibt. Jedes Jahr werden auf der Mailänder Möbelmesse und in Köln bei der IMM Cologne, das ist einer der leitenden Möbelmessen in Deutschland, werden zig Möbel präsentiert und versucht zu verkaufen. Ich halte das für ein Riesenproblem, wenn wir jedes Jahr immer mehr Einbauküchen kaufen müssen, obwohl wir die gar nicht brauchen und auch Stühle und Sessel und so weiter. Das führt wirklich zu vielen Problemen, wenn wir so viel konsumieren, kaufen und Möbel verkaufen. Und mit den Hartz-IV-Möbeln wollte ich ein Zeichen setzen, dass wir doch irgendwie eine Alternative brauchen zu diesem Konsum.
Die sehen ja gar nicht shabby, billig aus, sondern erinnern an Designklassiker.
Die erinnern vor allem an Bauhausklassiker. Ich bin ein großer Bauhaus-Fan. Im nächsten Jahr wird ja das Bauhaus auch 100 Jahre alt. Und ich habe da einen Widerspruch entdeckt. Die vielen, vielen Meister, ob sie Mies van der Rohe heißen oder Marcel Breuer oder Gropius oder wie auch immer, die haben ja damals Möbel entwickelt in der Bauhausschule, die vor allem dazu führen sollten, dass es einen Volksbedarf deckt und nicht einen Luxusbedarf. Also letztendlich Möbel für alle. Mhm. Heraus kamen aber exklusive Designermöbel, die heute vertrieben werden von exklusiven Konzernen, die aber dann so teilweise 6.000 Euro kosten. Da frage ich mich, wo ist denn da dieser soziale, demokratische Gedanke geblieben? Und mit den Hartz-IV-Möbeln habe ich im Grunde genommen Baupläne veröffentlicht zum selber bauen, wo man so Bauhausklassiker selber nachbauen kann für ganz wenig Geld. Also ich habe praktisch die Bauhausmöbel gerettet.
Mit welchem Möbelstück fing das an?
Mit dem 24-Euro-Chair hat es angefangen. Das ist im Grunde genommen ein Medley, ne, so wie man so kennt, wenn ein Song mehrere Klassiker in einem kombiniert. So kombiniert der 24-Euro-Chair den Barcelona-Chair, den Cray-Chair von Gerrit Riedfeld und den Vassili-Chair von Marcel Breuer. Also so alle Designklassiker in einem Stuhl.
Also so ein Sessel mit Armlehnen und Polster?
Der sieht total zeitlos aus. Wenn Sie den sehen, dann werden Sie denken so, huch, ist der nicht irgendwie aus den 30er Jahren oder aus welchen, von wann ist der? Der ist total zeitlos, ne? So einfach ein ganz kantiger, rechtwinkliger und minimalistischer Sessel.
Diese Möbelanleitung, die gibt es in einem Buch, aber eben auch im Internet, auf Ihrem Blog. Da kann man die dann kostenlos sich runterladen.
Kostenlos nicht ganz.
Nämlich?
Es gibt eine Währung.
Wie ist die?
Die Währung lautet Offenheit. Nur wer offen ist, darf diese Baupläne runterladen. Offenheit bedeutet, die Leute sollen eine Geschichte mir zurückschicken, was dieses Möbel in ihrem Leben bewirkt hat.
Wie handwerklich versiert muss man denn sein, um das dann tatsächlich umzusetzen? Also müssen die Leute auch alle so einen VHS-Kurs erstmal machen?
Ja, die Volkshochschule hat daraus sich eine Marketing-Idee daraus gestrickt. Die bieten mittlerweile Hartz-IV-Möbelkurse an, ne? Finde ich irgendwie ganz interessant. Nicht nur die, sondern auch große Konzerne wie Vitra. Das Vitra-Museum bietet mittlerweile auch Hartz-IV-Möbelkurse an. Ich frage mich, wann Hornbach und Ikea nachziehen. Also man muss schon bei manchen Möbeln, braucht man schon eine Anleitung, ne, weil es da auch so mit Leim und Schraubzwingen und so weiter gewerkelt wird. Aber zum Beispiel bei der 100-Sekunden-Lampe, das ist auch ein Hartz-IV-Möbel, da braucht man kaum Werkzeug. Das kann man einfach mit so Muffinpapier machen und mit Büroklammern. Da braucht man gar kein handwerkliches Geschick.
Sie haben dieses Möbelbauen in vielen Workshops vermittelt, auch gezielt mit Geflüchteten geschreinert. Sie reden, glaube ich, lieber von Newcomern statt von Geflüchteten, nach dem Motto konstruieren statt konsumieren. Was macht das denn mit einem, wenn man seinen Stuhl, seinen Tisch, sein Bett selber baut?
Jesus war ja auch Tischler. Und ich kann das schon gut verstehen, was da für eine Faszination ausgeht vom Arbeiten, vor allem mit Holz. Also wenn jeder, der irgendwie mal vor allem mit Holz etwas gemacht hat, etwas geschnitzt hat oder ein Stuhlbein irgendwie wieder rangeschraubt hat oder repariert hat, der wird danach irgendwie so ein ganz großes Zufriedenheitsgefühl erleben. Das können, glaube ich, ganz viele bestätigen. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so, dass man durchs Bauen, vor allem mit Holz, sich irgendwie glücklicher fühlt. Also man fühlt sich verbundener irgendwie mit der Erde. Und das muss irgendwie was mit diesem Holz zu tun haben, weil letztendlich ist ja Holz vom Baum und der Baum hat ja Wurzeln, der geht in die Erde. Und wenn wir sterben, unsere Überreste, die gehen ja auch in die Erde. Also irgendwie gibt es da eine Verbindung zwischen uns Menschen und unserem Stuhl, unserem Holzstuhl. Das macht irgendwie glücklich, so ein Ding zu erschaffen.
Van Bo Le Menzel, es gibt ein Video von Ihrem Auftritt bei einer TED-Konferenz, ein sehr ungewöhnlicher Auftritt, denn Sie hatten während Ihres Vortrags die ganze Zeit Ihren kleinen Sohn im Tragetuch vor die Brust gewickelt, der hat geschlafen, war noch ein Baby, und Sie nennen in diesem Vortrag für Sie drei wichtigste Erfindungen: das Rad, das Feuer und das Babytragetuch. Interessante Auswahl.
Ja, das Babytragetuch ist wirklich eine tolle Erfindung aus, ich weiß gar nicht von wer, aus Nigeria oder so. Also auf jeden Fall in vielen afrikanischen Ländern ist das Standard. Da werden die auf den Rücken gespannt, die Kids. Und dann nimmt man die einfach immer mit. Und das hat eine gesellschaftliche Sprengkraft, diese Idee, dass Kinder sichtbar sind in der Gesellschaft. Stellen wir uns doch vor, wie es wäre, wenn Nachrichtensprecher einfach so ihr Baby mit einfach ins Bild nehmen, ja? Oder ich weiß nicht, im Parlament, wenn die Leute dann da ihre Sitzung haben, dann einfach die Kids dabei sind. Also Kinder haben natürlich Bedürfnisse, ne? Die werden irgendwann laut, wollen spielen und wollen wippen und schaukeln und so. Ich finde, so eine Wippe und so eine Schaukel im Bundestag würde dem Bundestag gut tun.
Ihren Sohn nennen Sie gern den kleinen Professor. Es gibt ein Buch über die Erfahrungen, die Sie mit ihm gemacht haben. Der kleine Professor, 34 Dinge, die mich mein Sohn über das Leben, die Liebe und die Welt gelehrt hat. Was haben Sie zuletzt von ihm gelernt?
Oh, ja. Also ich bin ja mittlerweile jetzt im 10. Semester angekommen. Also ich studiere das Leben sozusagen, ne? Und der kleine Professor, mein Sohn, ist mein Professor. Ich bin sein einziger Student. Obwohl, es gibt noch eine andere, meine Frau, die studiert auch bei ihm.
Und seine Schwester.
Und es gibt mittlerweile sogar noch einen weiteren Kurs, den ich gebucht habe. Leben Extended. Ja, seine Schwester, die kleine Professorin sozusagen. Ja, die ist noch später dazugekommen. Ja, was habe ich gelernt? Also ich habe vor allem gelernt, dass das Leben an sich nur, also man neigt ja dazu, dass man sich selbst ins Zentrum setzt von dem Universum. Ja, also meine eigenen Bedürfnisse, meine eigenen Wünsche, das ist so das Zentrum. Klar, wie soll es auch anders sein? Ich bin ja nur in meinem eigenen Körper drin. Aber durch den kleinen Professor lerne ich zu verstehen, okay, es gibt viele andere Zentren. Ne? Es gibt viele andere Bedürfnisse und Wünsche. Und das kann, wenn man ein Narzisst ist, kann man sich selbst dadurch klein fühlen. Aber durch die Liebe zu den Kindern und zu der Familie erweitert sich eher so das Zentrum. Ne? Also sein Wohl ist auch mein Wohl. Und das ist eigentlich so die größte Erkenntnis. Also wenn es anderen Menschen gut geht, auch wenn ich selbst vielleicht davon nicht profitiere, da hat mir jemand jetzt die Vorfahrt genommen. Arsch, könnte ich jetzt sagen. Aber hey, wenn es ihm gut geht, dann geht es vielleicht mir auch gut, dann ist es auch okay, dann kann er mir die Vorfahrt auch nehmen. Ne? Also da muss ich auch gar nicht mehr fluchen. Und das habe ich so ein bisschen so gelernt, mich selbst zurückzunehmen und zu denken, okay, ist in Ordnung, jetzt geht es anderen gut und dann ist es auch okay.
Mit all Ihren Projekten engagieren Sie sich, man könnte jetzt platt sagen, für eine bessere Welt, für mehr Gemeinschaft, für Vielfalt, für Nachhaltigkeit. Mit welchem Kulturwandel, wenn man das so nennen will, tut sich unsere Gesellschaft am schwersten?
Ich würde mal behaupten, dass Deutschland mit der deutschen Geschichte, also sowohl diese Industrialisierungsära, dann mit diesen vielen ideologischen Propheten, sage ich mal, wie Karl Marx und Hitler und Honecker, dass wir da so sehr geprägt sind mit, ich sag mal, radikalen, extremistischen Richtungen. Und das zu kanalisieren, da sich zurechtzufinden, das ist sehr, sehr interessant, aber auch nicht so einfach, ne? Weil vieles ja auch, ich sag mal, tabu ist, ne? Man darf vieles auch jetzt nicht so offen so sagen. Und ich glaube, damit tun sich die Deutschen schwer. Also, dass sie nicht genau sagen dürfen, wie stehe ich zur Nation, wie stehe ich zu sowas wie Heimat, was bedeutet das überhaupt, Identität, was bedeutet Sprache und so, Goethe, Dichter und Denker und so weiter. Ist das etwas, was ich schützen muss oder darf ich das aufweichen? Anglizismen, ist das jetzt ein Horror oder ist das gut? Entwicklung, Veränderung, will ich das? Weil es gab so viel Veränderung und Entwicklung oder ist es eher eine Bedrohung? Ne? Also wir hatten ja so viele verschiedene Währungen auch gehabt in den letzten 100 Jahren und so viele verschiedene auch Richtungen. Ich glaube, darunter leidet Deutschland, dass es immer in Bewegung ist. Und meine gute Nachricht an euch, liebe Deutsche, die Veränderung ist der Normalzustand. Es ist eigentlich ganz okay, dass wir in Veränderung sind und jeden Tag ist es neu und anders und morgen haben wir vielleicht den Euro schon auch gar nicht mehr und Nachrichtensprecherinnen und Sprecher sind vielleicht irgendwann nicht mehr weiß. Das ist vollkommen in Ordnung, vollkommen in Ordnung.
Sie haben mal die Idee gestreut, dass jeder Mensch so eine Art Sabbatical machen sollte, also sich ein Jahr freinehmen, nicht zum Faulenzen, sondern um sich zu überlegen, was man wirklich Sinnvolles tun könnte mit seinem Leben. Und dieses Jahr sollte einem von anderen finanziert werden. Haben Sie das selber ausprobiert?
Ich habe tatsächlich mal im Selbstexperiment gefragt, ob jemand mir ein Stipendium geben könnte und ich wollte es halt nicht von einer Stiftung nehmen oder von einer Firma. Sondern aus dem Internet über Crowdfunding. Es hat funktioniert. 200 Leute haben mir tatsächlich Geld geschenkt, muss man sagen. Ja, es gab keine Gegenleistung.
200 Leute?
Über 200 Leute haben insgesamt 21.000 Euro gesammelt und mir dann überwiesen. Und wollten dann wissen, was ich damit mache. Ein Jahr lang praktisch konnte ich dann das bedingungslose Grundeinkommen sozusagen mal austesten. Aber es war nicht so bedingungslos, wie ich es mir gewünscht habe. Ich habe mich ganz schön unter Druck gefühlt. Mhm. Weil diese 200 Leute kannte ich ja per E-Mail. Also ich kannte die nicht persönlich, aber die haben mir das Geld überwiesen. Von daher wusste ich, wie ich sie erreiche. Und hab mich unter Druck gefühlt, denen zu beweisen, dass ich das wert war, dass sie mir das Geld geben.
Und was haben Sie mit dem Jahr gemacht? Was hat es Ihnen gebracht?
Ich habe so viel gelernt. Ich habe vor allem versucht, viel mehr Zeit mit meiner Familie, mit meinen Kindern zu verbringen. Ich habe eine Konferenz ins Leben gerufen, die sogenannte D-Class, die in diesem Jahr übrigens in Bremen stattfindet, unter dem Namen Reset.
Und D-Class steht für Demokratie.
Democratic Class, genau, demokratische Klasse. Da haben wir verschiedene Pioniere aus Bildung und Wirtschaft zusammengebracht, um zu gucken, was passiert, wenn die beiden miteinander reden. Ne, so Leute wie Gerald Hüther und dann Leute wie Uwe Löbermann, der eine Firma leitet, wo es gar keinen Chef mehr gibt. Also so eine Gedanken fand ich irgendwie interessant. Ja, was hat in diesem Jahr, was ist da noch alles passiert? Ich habe dann noch zufälligerweise eine Professur angeboten bekommen und konnte dann einfach mein Professorenhonorar verteilen, weil ich das Geld ja schon hatte über das Crowdfunding und habe dann einfach mein Honorar an die Studierenden weitergegeben. Das hat die natürlich extrem irritiert und dann bei denen Druck ausgeübt, die Armen. Also es war ein sehr, sehr lehrreiches Jahr.
Ich beantrage eine weitere Sendestunde, damit wir noch all Ihre anderen Ideen hier unterbringen. Wanbo Le Menzel, es sind unglaublich viele innovative Projekte, die Sie selbst initiiert haben oder die Sie unterstützen. Vieles ehrenamtlich. Der Verein Deutsch Plus gehört zum Beispiel dazu. Was für eine Vision von Deutschland haben Sie?
Ich würde ganz gerne über Nationen neu nachdenken. Was wir, glaube ich, brauchen, ist so eine Reform von, einfach von der Art und Weise, wie wir uns organisieren. Ich glaube, dass das uns nicht gut tut, dass wir uns in Nationen aufteilen, weil wenn man sich allein die Schwaben anschaut, Schwabenland zum Beispiel existiert ja gar nicht auf der Karte, genauso wie Allgäu, die fühlen sich so schlecht, wenn man denen sagt, ihr Allgäuer, ihr seid eigentlich Baden-Württemberger, ne? oder ihr seid Bayern, da würden die protestieren. Und ich stelle mir vor, was wäre denn, wenn wir diese politischen Grenzen, wie sie jetzt auf der Karte sind, auflösen würden und uns lieber organisieren in Identitäten, die eher passen, wie zum Beispiel, weiß nicht, Weckenland, ne, weil die haben ja so leckere Wecken, die Schwaben, oder Hummus, Israel, würde ich in Hummus Country, Hummus Town umbenennen. Und dann gibt es noch Veganland und einfach so über das, was die Leute so gemeinsam haben, definieren.
Wanbo Le Menzel, ein Architekt, ich würde mal sagen, der nicht nur Bretter miteinander verbindet, sondern vor allem Menschen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute bei uns waren. Danke fürs Gespräch.
Gerne und immer wieder.
Ich bin Britta Bürger. Tschüss, schönen Tag.